Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Wieder mit der Hanna Schaaf und mir und heute mit angekündigtem Gast Achim Meisenbacher, diesmal richtig ausgesprochen, von Memo Meister. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und ja, unser dritter Gast.
Dritter Gast.
Diesmal auf Hinarbeiten von Hanna.
Aus meinem Netzwerk.
Aus deinem Netzwerk und deshalb übergebe ich auch das Wort dir.
Ja, Achim, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Zum ersten Mal bei dir hier.
Ja, stimmt, das erste Mal. Im Januar konntest du nicht, als ich dich eingeladen hatte.
Da war das an meinem Geburtstag.
Ja, an dem Tag habe ich auch Geburtstag.
Nur so als Info. Nein, am gleichen.
Ja.
Wow.
Das war ja die Entstehungsgeschichte, war ja die, dass die Hanna ja quasi zu ihrem Geburtstag
nicht feiern wollte. Ich wollte nicht feiern und
habe
eine Alternative gebraucht.
Ja.
Und habe dann quasi Netzwerkpartner eingeladen.
Das ist ja super. Dann hast du, der Jan, mein Partner, und ich am gleichen Tag Geburtstag.
Ja, genau.
Der Wahnsinn. Können wir nächstes Mal zusammenfallen.
Machen wir. Big Party in Stuttgart. Ja, da merken wir kennen uns jetzt, ich weiß nicht, ein Jahr. Ich habe drüber nachgedacht im Vorfeld. Ich glaube, vor einem Jahr, anderthalb, haben wir uns kennengelernt bei Patrick.
Ja.
Und ich weiß, was du beruflich machst, darauf kommen wir später. Aber ich habe keine Ahnung, wie du jetzt nicht wusstest, wann ich Geburtstag habe, weiß ich nicht, was ist eigentlich dein Hintergrund? Wer bist du? Stell dich mal kurz vor, was du machst, wo du herkommst, was du gelernt hast, interessiert immer ganz viele.
Ich bin tatsächlich Stuttgarter, aber in der Nähe von Stuttgart geboren, in Nürtingen. Bin also in meinem Leben an sich nicht so weit weggekommen, wie man denkt. Oder denken konnte, aber habe tatsächlich ein halbes Jahr auch in Brasilien und in Kapstadt verbracht. Im Endeffekt wohne ich jetzt quasi so 20 Kilometer weg von wo ich geboren bin, aber war schon auf, glaube ich, jedem Kontinent dieser Welt. Habe aber Elektrotechnik in Stuttgart studiert.
Mhm.
Also bin Diplom-Elektroingenieur. Habe da auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet und habe Industriecomputer entwickelt, Industrial Access Points entwickelt und hat extrem viel Spaß gemacht. Entwickeln macht mir Spaß. Was mir aber nicht so viel Spaß gemacht hat, ist das eingeschränkte Sichtfeld auf jeden Tag immer nur entwickeln. Mhm. Und ich schon während der Schule eine kleine Firma gegründet hatte. Wir haben damals, das waren 2000, Webseiten gebaut und Webapplikationen. Das war der allererste Berührungspunkt zu Handwerk war damals tatsächlich, dass eine Firma auf mich zukam, die gesagt hat, ich habe Baugrundstücke, damals in Ostdeutschland und ich brauche eine Applikation, die verwalten kann. Da haben wir eine Web-Applikation geschrieben, 2000, das war total cool. Und wir waren sagenhafte 900 Euro dafür bekommen.
Krass,
als Schüler damals. Geil. Wir konnten es überhaupt nicht einschätzen. Haben uns total unter Wert verkauft und ich glaube, der andere hat sich sowas von die Hände gerieben. War aber cool, hat Spaß gemacht und habe dann aber während dem Studium das sukzessive ausbauen können und da damit auch meine Eltern und ich selbst ein gutes Studium Finanzierung hinbekommen.
Mhm.
Und da war ich schon selbstständig quasi und dann diese 4 Jahre lang angestellt, Elektronik zu entwickeln und immer jeden Tag das Gleiche zu tun. Da habe ich gemerkt, nee. Ich
will also dann quasi wirklich mit Leiterplatten und also quasi die ganzen Anfangs-Basic von der industrialen oder industriellen Elektronisierung dann mitgemacht dann?
Voll. Also wenn jemand zuhört und Elektrik oder Elektronik versteht, ist es tatsächlich von Schaltplan, Design und Entwicklung, Auslegung, Berechnung bis hin zu Bauteileauswahl, Leiterplatten, Design, Produktion, Überführung.
Leiterflassen brennen oder fräsen.
Ja.
Also die werden ja, die werden ja eingetaucht und dann fräsen die sich ja frei.
Genau, also es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Prozesse, aber tatsächlich waren es so 14-lagige Leiterplatten gewesen, die wir dann gelayoutet haben und layouten haben lassen, weil da ab und zu brauchst du den Profi. Und wenn du so eine CPU-Platine machst, da hast du über 2400 Netze drauf. Also es ist extrem komplex. Und da taucht man halt wochenlang quasi in ein Themenfeld extrem tief ab.
Mhm.
Und das ist, macht Spaß einmal, macht Spaß zweimal, aber wenn man sich dann vorstellt, ich als Mensch, so wie ich bin, soll das jetzt mein ganzes Leben voll machen. Da habe ich gesagt, nee.
Wie alt warst du da, als du da gesagt hast, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf? Oder ich brauche was Neues?
Bevor ich 30 wurde, war das, war 28, 29, war ich, sage ich, will mein Unternehmen gegründet haben, bevor ich 30 werde.
Mhm.
Und dann habe ich die Segel gestrichen und gesagt, ich gründe jetzt was Neues.
Mhm.
da war es, wusste ich aber nicht so genau was. Wie gesagt, das Beste wird sein, ich mache erstmal ein Ingenieurbüro und sorgt für das Trockene, für die Schäfchen oder die Marmelade auf dem Brot oder so, mhm. ja. Und kann dann daraus heraus was entwickeln. Und so ist es dann mehr oder weniger auch gekommen mit Umwegen. Bis heute zum Memo-Meister, aber das war im Prinzip damals ein Grundstein gelegt. Ich muss mich...
So, und wieder zurück zum Podcasten, nachdem das Telefon hier geklingelt hat. Ja, also du hast es mit Umwegen zu Memo-Meistern gemacht.
Damals den Grundstein gelegt, mich so zu platzieren oder so zu positionieren, dass ich tatsächlich in die unternehmerische Freiheit kommen konnte, weil das ist ja immer das Thema, wenn du angestellt bist, einen 9-to-5-Job hast, die ganze Woche irgendwo Projekte machst, wann hast du Zeit, ein Unternehmen aufzubauen? Und ich habe zwar im Ingenieurbüro am Anfang auch Dienstleistungen gemacht, ja, aber habe gesagt, nur 4 Tage die Woche. Ich sage, am 5. Tag der Woche möchte ich das machen, was ich
will.
Was ich unternehmerisch.
Dir die Freiheit gestaltet, quasi da dann dich weiterzuentwickeln.
Genau, und dann die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Mhm. Weil damals war ein Punkt mir schon klar, hey, egal was du machst, es funktioniert nur, wenn du die richtigen Leute kennst. Da wird's. Also alles da draußen ist People Business, also brauchst du einen Tag die Woche, wo du dich mit Leuten treffen kannst, unterhalten kannst, dich entwickeln und Ideen entwickeln kannst. Und geh mal zu deinem Chef und sag, ich will nur noch 4 Tage arbeiten, weil am 5. Tag möchte ich explorieren, wie ich mein Unternehmen aufbaue. Das ging im Ingenieurbüro um einiges besser. Mhm. Auch weil du da eben tatsächlich Projektphasen hast und machst was und dann hast du teilweise auch mal wochenlang nichts, bis das nächste Projekt kommt. Und ich habe es geliebt. Ja.
In welchem Bereich warst du dann tätig?
Das ist im Prinzip das, was ich vorher gemacht habe. Also Elektronikentwicklung.
Aber nur halt 4 Tage die Woche.
Nur 4 Tage die Woche mit wesentlich mehr Geld für die 4 Tage. Mit einem unternehmerischen Risiko. Sagen wir mal, das wäre ein Thema von extra Podcast.
Okay.
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam dann relativ zügig zu einem Euro-Kollegen. Zum Sanitärbetrieb. Über einen Partner von mir damals, der Leiterplatten bestückt hat. Mhm. Und der Sanitärbetrieb hatte ein großes Bedürfnis, Werkzeugmanagement zu bekommen. Wo ist mein Werkzeug? Mhm. Und dann haben wir damals...
War der so groß, dass er da das Problem hatte, oder?
Ja, der war, gehört schon zu einem der größeren hier in der Region. Und das zeitlich einordnen, das war so vor 5 Jahren in etwa, also so 2015. Und ich habe so Bluetooth-Access-Tokens gemacht von Kunden damals. Mhm. Also so kleine Bluetooth-Dongles, die halt sich melden, wo bin ich. Und wir haben ziemlich geile Projekte gemacht, so Näherungssensoren und Kamera geht an, wenn jemand mit so einem Dongle zu nahe kommt. War total cool. Und er hat gesagt, das könnte man eigentlich auch im Werkzeugmanagement einsetzen. So wertigeres Werkzeug kriegt so ein Bluetooth-Ding mit. Und sobald man das bewegt, kriegen es alle Geräte, also passiert Handys und kleine Gateways mit und sagen, ich habe das Gerät gerade gesehen und teile es halt über die Cloud mit. Das weiß man immer, wo ist eigentlich das Werkzeug. Eigentlich total cool.
Das ist ja im Prinzip das, was Hilti OnTrack heute macht.
Richtig, also fast.
Fast.
Fand die Idee cool, habe einen Prototyp entwickelt und habe dann gesagt, wir müssen jetzt 10 Kunden finden, die das einsetzen. Wir haben dann einen Handwerksbetrieb nach dem anderen gefunden, die bereit waren, 1.500 zu zahlen für einen kleinen Pilot mit 5 Geräten. Und habe gesagt, wenn wir die 10 haben, dann können wir eine Kleinserie bauen. Kostet ja immer Geld, Leiterplattendesign und so weiter, kostet Kohle. Und dann haben wir das auch gemacht und die waren alle dabei und das war total cool. Ich habe jeden gefragt, fällt dir noch mal ein Kollege ein, für den das wichtig ist? Und ich habe von jedem Kontakt 2 weitere Kontakte bekommen. Mhm. Und war happy. Und dann habe ich gesagt, das ist ja so cool gewesen, jetzt fragen wir noch 2, 3 Händler, ob sie sich vorstellen könnten, das zu vertreiben. Und dann war beim ersten Händler und der hat gesagt, ja, das ist ja wie Bosch Track My Tools. Und dann so, ja, warum, was ist das? Und dann hat er es uns gezeigt. Und die haben im Prinzip auf Bluetooth-Basis, aber ohne Infrastruktur, gesagt, okay, jedes Smartphone, das in der Nähe ist, kriegt das mit. 10 Dongles für 100 Euro und habe gesagt, okay, es wird schwer, unser Produkt, das noch nicht entwickelt ist, gegenüber Bosch in den Markt zu bringen. Das war der erste Berührungspunkt.
Ja, mit dem Handwerk, oder?
Und was hatte ich dann trotzdem drin gehalten? Also du musst ja dann auch gedacht haben, okay, jetzt habe ich mich gerade aus Versehen mit dem großen Bosch angelegt. Wenn ich das jetzt so richtig rausgehört oder rausgesehen habe, ist dann das Projekt geblieben, wo es ist? Oder ist es dann weiter? Also du nix gerade. Und was hatte ich dann trotzdem? Musst du ja irgendwas dich im Handwerk gehalten haben. Also du kanntest jetzt auf einmal 40 Handwerker und ein paar Händler. Und dann musst du ja irgendwie gedacht haben, im Handwerk scheint doch irgendwas für dich da zu sein.
Nee, erstmal gar nicht. Tatsächlich, so wie du es, also ist mir komplett auf Eis gelegt. Also das ist so, wie ich manchmal so manisch bin, ja, war das dann so ein bisschen eine depressive Phase. So davor so, ja, wir können die Welt erobern. Und dann so, okay, doch nicht. Und dann, da wollen wir mal kurz überlegen, damals hatte ich schon meine Tochter, genau. Und dann ist halt alles, muss alles ein bisschen anders einordnen. Mhm. Dann kommst du so ein bisschen so in Down und sagst, okay, doch nicht. Und was machst du jetzt? Mhm. Ist es der richtige Weg? Mhm. Und dann habe ich mich erstmal vom Handwerk komplett verabschiedet, aber hatte natürlich immer dieses Problemfeld so im Hinterkopf. Und dann sind Netzwerkveranstaltungen in Stuttgart, da gab es so von der IHK so Startup-Sachen, wie Startups dem Mittelstand helfen können, haben sie so eine Serie gehabt damals. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, einer der Gründer von Pioniergeist. Das ist hier in Stuttgart Inkubator, Firmenentwicklung, Missionierung, die bringen Firmen zusammen, Gründerteams zusammen. Und den habe ich kennengelernt, ein Jahr lang mit dem losen Kontakt gehabt und irgendwann kam so eine WhatsApp. Hey Achim, hast du Lust? Wir machen so ein kleines Programm hier, ist Stiel mit dabei.
Ja.
Wir wollen herausfinden, welche Probleme hat der Gartenlandschaftsbauer? Und dann habe ich gesagt, ich bin ja gerade sowieso so ein bisschen, weiß nicht so genau, komm.
Dann war ich beim Galabau.
Lustigerweise war es dann tatsächlich, die hatten sowas, so Stiel Connect heißt es. Das haben sie jetzt auch, das wurde auch gut nachgefragt, zumindest meine letzte Information. Das ist ein kleiner Bluetooth-Token, so wie Bosch Track My Tools. So, und das haben sie damals entwickelt und das so Flottenmanagement, wie kriege ich das jetzt eigentlich in den Markt? Und wir haben gesagt, hey, das können wir schon machen, aber lass uns doch mit den, also das war auch Teil von Pioniergeist, redet mit den Leuten ergebnisoffen. Welche Probleme haben die eigentlich? Und dann habe ich das, meine Erfahrung von damals, so, hey, Werkzeugmanagement mit den Gartenlandschaftsbauern. Und dann haben wir tatsächlich in so mehreren Entwicklungsschleifen mit denen gesprochen und kamen dann dabei raus, die Leute haben nicht ein Werkzeugproblem, die haben Organisationsprobleme.
Wie es meistens so ist.
Das war dann so 16 rum.
2016 war das, genau. Und Organisationsprobleme haben die, und zwar im Digitalen, noch viel krasser wie überhaupt. Also das ist nicht das Problem, dass sie nicht wissen, wer Werkzeug ist. Das ist das Problem, wie organisiere ich mich überhaupt?
Mhm.
Und wie organisiere ich mich im Zeitalter von noch mehr Informationen?
Wie bringe ich die Informationen von den verschiedenen Kanälen auf einen Kanal?
Wie bringe ich das auf den Punkt? Und wie schaffe ich es, ohne lang zu suchen, dahin zu kommen? Und dann hast du einen ganz, ganz großen Konflikt, dass die Mitarbeiter, die sich für den Handwerksberuf entscheiden, meistens die sind, die nicht so Bock haben auf das Büro organisieren.
Mhm. Ja, die halt einfach das schön finden.
Sonst wären sie Büroleute geworden.
Ja. Exakt. Und jetzt kannst du so jemand ganz schlecht dazu hin umerziehen, anfangen strukturiert Informationen. Und zeitgleich war ja zu dem Zeitpunkt auch das Thema, dass WhatsApp halt voll aufkam.
Mhm.
War schon da bei vielen, aber da kam es halt so, auch Opas und Omas und Onkels und so weiter, jeder hat es
dann angefangen zu nutzen, ja.
Und was ist das Naheliegendste? Dass du den Chef halt dann anfangen hast, die per WhatsApp zu informieren.
Mhm.
Dann hat er von den Kunden das Fax bekommen, also den Verband, machen wir so. Er hat dem Verband die Einladung zur Verbandssitzung per Fax geschickt.
Das passt auch noch.
Vom Kunden hat er, nachdem der Kunde 10-mal versucht hat, ihn telefonisch zu erreichen, irgendwann die E-Mail bekommen.
Mhm.
Vom Mitarbeiter bekommt er die WhatsApp oder den Fresszettel auf den Tisch.
Und am Ende da weiß ich nicht genau, was schlimmer ist, aber ja.
Und am Ende des Tages hockst du da und hast immer so als Projektleiter und Chef das Gefühl, scheiße, irgendwas Wichtiges heute habe ich doch irgendwie vergessen.
Ja. Da war doch was.
Ja, da war doch was. Ja. Und das war dann der Zeitpunkt damals, wo wir gesagt haben, es ist kein Problem, du brauchst keine Drohne und du brauchst auch keine virtuelle Reality-Kamera oder sonst irgendwas, sondern du brauchst erstmal ein Organisationskonzept, das mit der digitalen Welt funktioniert. Mhm. Und zwar so, dass es der Mitarbeiter auch macht. Und das haben wir dann Stilvorstand vorgestellt und gesagt, wir gründen eine Firma. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch beteiligen. Und das haben sie dann auch gemacht.
Mhm. Und daraus ist dann MemoMeister entstanden?
Genau. Daraus entstand dann MemoMeister. Und dann haben wir extrem viel Energie in die Entwicklung gesteckt, weil wir tatsächlich die ganze Technologie von Grund auf neu entwickeln mussten, weil alles, was am Markt war, ich meine, die Branchensoftware, die eine oder andere kennt man vielleicht, ja, da ist einfach nicht Stand der Technik, so wie wir es sehen. Wir haben uns orientiert an den Nutzungskonzepten von dem Facebook und dem Instagram und gesagt, wir brauchen dieses ganze Stammtat, den ganzen Rattenschwanz erstmal ja gar nicht. Sondern wir machen das moderne Datenmanagement, Echtzeitaustausch, auf dem Smartphone ausrollen, ohne dass ich ein Update laden muss. Das muss für den Anwender draußen sein, was sein. Mhm. Und tatsächlich ist es bis heute so, dass die meisten Supportfälle sind, dass der Anwender sein Passwort vergessen hat. Das ist das Komplizierteste bei uns, auf das ich habe mein Kennwort vergessen Ding zu drücken.
Okay. Ja. Und das ist das, warum die Leute bei euch anrufen. Alles andere.
Ja, das sagt, helf mir doch. Nein. Das ist die häufigste. Alles andere ist so ein bisschen verteilt. Ja, dann gibt es mal, wo ist der Knopf hin? Der war doch vor einer Weile da und solche Sachen. Und ab und zu gibt es ja auch mal einen Bug. Das braucht man gar nicht verschweigen, weil wir sehr coole Software haben. Aber ab und zu mal ein Feature, das neu dazukommt, halt. Ja, gut.
Ja,
Edge Case. Halt
das heißt, und da warst du dann Vollgas bei den Handwerkern. Also angefangen hat es bei Gartenlandschaftsbauern.
Ja.
Und habt ihr dann dort angefangen oder wie hat sich das dann ausgebreitet, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt, weil jetzt seid ihr, wo ist euer Schwerpunkt jetzt von euren Kunden? Seid ihr da branchenübergreifend oder sagt ihr, da haben wir noch einen Schwerpunkt in einer, was weiß ich, bei den Sanitärern, bei den Elektrikern oder? Oder seid ihr da wirklich jetzt, ich sage jetzt mal, Bauausbaugewerk branchenübergreifend?
Also wir haben von vornherein gesagt, das war eine unserer Bedingungen für das Invest, dass wir gesagt haben, wir machen es nicht nur für den Gala-Bau. Mhm. Weil wir glauben, dass das ein Problem ist, das jeder hat. Und wir würden uns unternehmerisch einschränken, wenn wir jetzt sagen, weil Stil dahinter steht, machen wir das jetzt nur für.
Ich habe übrigens erst vor einem Jahr gelernt, dass Galabau Gartenlandschaftsbau ist. Ich dachte immer, die bauen so Galas und Galerien und so ein Zeug.
Was war es denn Gartenlandschaftsbau? Ja, ist das ja Licht aufgegangen.
Ja, ist mir
Licht.
Ich habe das nie verstanden, warum die Galabauer heißen. Das ist bis vor einem Jahr tatsächlich. Nur mal so zwischenrein.
Sehr kleiner Einwurf. Ja, nee, das war so der Punkt und tatsächlich ist es so, dass, wenn man es von den Problemen, die draußen da sind, der Gartenlandschaftsbau viele coole Anwendungen hat, aber andere Branchen viel mehr betroffen sind von der Problemstellung. Also Dokumentationspflicht und
ganz kurz, redest du da jetzt ausschließlich von der Handwerkerbranche? Mhm.
Okay. Ja, ich rede von der Handwerkerbranche. Also Dokumentationspflicht. Ja. Gartenlandschaftsbau.
Sollte schon dokumentieren, was er vorher, nachher, inzwischen drin gemacht hat.
Ja, aber das ist so, wenn du eine Bewässerungsanlage machst, ja, dass du die Anschlüsse dokumentierst. Oder gerade.
Wo liegt was und so?
Fassade, ja, okay. Fassade zu grün und Fassade zu Ding, da solltest du dokumentieren. Da gibt es aber extra Richtlinien bei den Fassadenbauern. Also Patrick Giese weiß da mehr drüber. Ja. Das ist aber, so extrem viele Pflichten hast du nicht. Und die meisten Leute interessieren es nach einer Weile auch nicht mehr so sehr, was ist quasi unterhalb von dem Grün. Hm.
Hauptsache das Wasser kommt raus.
Richtig.
Ja, die interessiert es ja dann immer erst, wenn es nicht mehr grün ist. Genau. Oder wenn bei der Fassade irgendwas nicht mehr fassadig ist.
Also das ist aber nicht so krass beim Elektriker jetzt zum Beispiel, ja, wenn der seine Leitung unterputzt hat und alles zu hat nachher, dann und der Küchenbauer kommt und macht.
Und dann ist schon wichtig zu wissen, wo liegt denn jetzt welche Leitung.
Genau, richtig. Und du hast auch andere Dokumentationspflichten als Elektriker, ja. Allein schon Berufsgenossenschaft und so weiter.
Ja,
Arbeitssicherheit.
Ja.
Und bei der Haustechnik und Sanitär kommt halt alles zusammen. Ja, der muss halt die Dichtungen Und irgendwann kommt der Elektriker, der im Bad noch die Lichter dran macht und der Fliesenleger und. Und deswegen ist da die im Sanitärumfeld eben die, sagen wir mal, die Pflicht am größten. Ja. Und dazu kommt, dass die sehr oft auch Heizungstechnik mitmachen.
Ja.
Und die Heizungstechnik, also ich unterstelle das denen mal so, ein Heizungstechnik-Monteur doch inzwischen eine sehr krasse Ausbildung hinlegen muss zum technischen Verständnis im Vergleich zu jetzt vielleicht einem Gärtner.
Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, also diese ganzen Wärmepumpen sind ja mittlerweile so, dass kein Sanitärer mehr die selber in Betrieb nimmt. Also das ist ja wirklich, die machen quasi die Anschlüsse, dann muss der Elektriker kommen, muss die Leitung verlegen und dann kommt der Kundendienst von denen und nimmt sie in Betrieb. Also bei den letzten 10 Wärmepumpen war das immer so.
Aber dann weiß man ja schon, das ist ja dann mehr oder weniger das bestätigt, zu dokumentieren, was wurde gemacht, was ist wo und so weiter und so fort, ist dann da der Aufwand groß.
Genau.
Und da habt ihr quasi dann angekittet.
Nee, das ist lustig, es ist automatisch passiert. Wir haben gar keine Werbung gemacht.
Das ist halt so Mund-zu-Mund wahrscheinlich.
Wir haben halt mit Leuten uns unterhalten, hatten die Webseite und wir waren natürlich auf der einen oder anderen Veranstaltung.
Wann ging das denn genau los bei euch?
Der erste Release Memo Meister war Ende 2017.
Mhm. Also jetzt noch gar nicht so lange her.
Nö, das ist...
Und wie ist so das Verhältnis, was ihr drauf habt? Also du hast ja jetzt gesagt, dass das quasi alles irgendwie anfängt mit Kettensägen. Und das klang jetzt irgendwie so, als ob Hauptteil Sanitär- und Heizungsbetriebe sind. Ist das auch der Fall oder ist das?
Ja, das ist so. Das
okay.
Ist
so. Also
wir haben aber auch extrem coole Dachdecker.
Möchte niemand angucken?
Nee, also, das ist strikt ein Gefallen.
Okay. Nee, wie viele Nutzer habt ihr gerade circa?
Also es muss so differenzieren zwischen. Also wir haben ein Preismodell. Das heißt Freemium, das heißt, jeder, der möchte, kann es kostenlos verwenden. Und es sind knapp 5000 Betriebe.
Mhm.
Und ein Teil davon ist in unserer Silver Edition. Also Silver heißt Bezahlversion, die kleine. Und eine Gold Edition ist quasi die Premium-Ausbaustufe. Da ist es so, dass wir die Zahlen normalerweise nicht öffentlich rumposaunen, ist aber. Diese Zahlen sind gut, cool und stark wachsend.
Das ist eine coole Umschreibung. Gut, cool und stark wachsend. Super, sehr schön.
Sag mal einen prozentualen Anteil von den 5000. Nein, Spaß. alles gut. Nein, es ist alles gut. Aber also finde ich jetzt schon beeindruckend, also vor allem auch für die Freemium-Geschichte, also 5000 Betriebe, die das. Also nutzen die es auch aktiv oder sind es die Download-Zahlen, die ihr habt?
Nee, die Downloadzahlen sind noch viel, viel mehr.
Okay.
Also Downloadzahlen sind tatsächlich halt Leute, die sich irgendwann mal runtergeladen haben und so. Aber genau. Tatsächlich ist es so, dass unser Eindruck im Markt ist, wenn die Leute nichts bezahlen, dann ist es so, dass sie den Arsch nicht hochkriegen.
Mhm.
Ja. Die probieren es aus, ja. Aber wenn sie dann zu dem Schritt kommen, wenn das Problem groß genug ist.
Der Schmerz
groß genug ist, das sagen, ich möchte jetzt aber endlich wirklich nicht mehr zugemüllt werden und ich möchte es jetzt strukturiert haben und ich möchte, dann ist es das, was wir, ich sage immer, wir bringen Geld. Nein, wir kosten nichts, wir bringen Geld. Und wir bringen vor allem unternehmerische Gestaltungsräume. Das, was ich vorher gesagt habe, mit diesen vier Tage in die Woche und dem fünften Tag unternehmerisch arbeiten, das würde ich auch jedem Handwerkerchef raten, dass er sagt, ich organisiere mich so, dass ich 4 Tage die Woche arbeite und am fünften Tag mein Unternehmen voranbringen. Und bei den meisten ist es so, dass sie am Freitagabend da und
sich überlegen, was sie nächste Woche machen.
Ist ja, ich glaube, im Handwerk, wir hatten es glaube ich in der letzten Folge, haben wir darüber gesprochen, dass im Handwerk ist es ja Tatsache so, dass man es noch ein bisschen versäumt, ein Stück weit sich, also am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Wir Handwerker neigen dazu, ein bisschen schon noch sehr im Unternehmen aktiv zu arbeiten, statt am. Ja. Wie ist denn das, du arbeitest jetzt schwerpunktmäßig mit Handwerkern. Das heißt, na klar, du hast, wenn du irgendwie neue Kunden versuchst zu gewinnen, aber natürlich eure Kunden allgemein sind Handwerker. Was ist das? Du selber bist kein Handwerker. Was ist das Besondere jetzt, wo du sagst, das ist irgendwie das finde ich cool, da macht es mir Spaß, das ist irgendwie so typisch Handwerk, das ist typisch unsere Kunden oder wo steckst du manchmal, wo hast du einen Lacher und wo drehst du manchmal die Augen und denkst mir so, ja, es ist halt wieder typisch. So, also was sind da so deine Aufhänger, wo du sagst, ja?
Also man muss es unterscheiden, es war diplomatisch auszudrücken. Also es ist, glaube ich, wie in allem, sobald du eine Menge an Menschen hast auf einem Haufen, gibt es die Guten und die nicht so Guten. Es ist ganz normal. Ja, das ist in der Schule, im Elternabend so, das ist überall so. Es gibt die, mit denen du dich verstehst, sagen wir mal, mit denen du dich verstehst und ja, die anderen. Ja. Und mit denen, wo ich mich verstehe, die ticken halt ein Stück weit vom Mindset und so weiter halt wie ich. Oder wie wir im Team auch. Ja? Wir sagen, okay, tendenziell will wachsen, will sich besser organisieren, denkt unternehmerisch und ist nicht derjenige, der den Kopf in den Sand steckt, wenn was Böses passiert, sondern macht es kurz, schüttelt sich dann aber und sagt, was kann ich als Nächstes tun? Also eine typische Aussage, die wie man von vielen Handwerkern hört, ist Fachkräftemangel. Mit denen, wo wir arbeiten, sagen, ja, Fachkräftemangel kann man haben und heulen. Einen Fachkräftemangel kann man haben und was tun. Ja. Und wir arbeiten halt mit denen, die dann meistens was tun. Und das merkt man halt, ja.
Und aber ist das dann schon ein Indiz für dich so, bei den Handwerkern gibt es dann schon auch so diese klassischen Macher, so, wir machen jetzt einfach, also dieses, ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt mit Kollegen zusammen bin, ich bin ja auch selber Handwerkerin, ich habe immer so das Gefühl, bei uns ist oft so, wir Handwerker neigen dazu, wir haben eine coole Idee und legen dann los. Also ist das, hast du auch das Gefühl, dass es da schon so eher dieses machen jetzt einfach mal?
Also es ist Pragmatismus.
Genau.
Ist, ja, auf jeden Fall. Und das ist aber auch gut so. Weil wenn man macht, macht man Erfahrung und dann kann man nachher sagen, war gut oder war nicht gut. Natürlich gibt es die, wo man sagt, okay, jetzt ist die schon die 10. Idee, die man kurz anreißt und dann nicht durchboxt. Ja. Also einfach nur immer machen, 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 macht auch keinen Sinn.
Ja.
Du musst die Dinge halt auch zu Ende machen.
Ja.
Aber es ist ein Portfolio-Gedanke. Ich sage immer, Ideen sind wie ein Portfolio. Du musst 10 Ideen haben, und 10 Ideen anfangen zu machen und 2 von den Ideen müssen was werden. Und die anderen 8 musst du aber auch.
Ab und zu ist es ja dann auch so, dann hast du quasi irgendwie die und dann denkst du dir, ich bräuchte jetzt irgendwie das Bauteil dazu und dann überlegst du, ich hatte da mal. So geht es mir zum Beispiel häufiger. Wenn man mal denkt, okay, ich habe da jetzt mal vor Ewigkeit mal über was nachgedacht und mal so losgelegt und das
ist dann wieder verworfen.
Und dann aber wieder verworfen und dann irgendwie stellst du fest, du brauchst es jetzt irgendwie doch oder du könntest es jetzt doch brauchen. So ist ja, glaube ich, auch in der IT relativ, also ich kenne es auch so, dass du, ich weiß jetzt nicht, fängst an, irgendwas zu entwickeln und dann stellst du aber irgendwann fest, okay, das brauche ich jetzt nicht, aber irgendwann später brauchst du es dann halt doch. So. Das ist schon das mit dem Portfolio-Gedanke, schon spannende Ansicht, ja.
Ja, es gibt ja die gar keine Ideen haben.
Ja.
Die dann abends...
Aber doch nicht bei den Handwerkern, oder?
Oh, doch. Durchaus. Aber was eigentlich spannend ist, ist das Querschnittswissen, das wir inzwischen haben. Also dadurch, dass wir eben Dachdecker haben,
ja,
Elektriker haben, Sanitär haben, Gartenlandschaftsbau. Wir haben damals gut akquiriert. Ja, wir haben ein paar richtig gute Betriebe. Und wenn die das jetzt hören, also euch meine ich nicht. das ist alles cool. Und das Querschnittswissen ist aber das Spannende. So Sachen, was macht denn eigentlich ein Dachdecker mit unserem Dokumentationsberichtstool mit Versicherung? Und ist es nicht auch spannend vielleicht für ein anderes Gewerbe? Und das ist eigentlich das Spannende, weil in der Vergangenheit war es ganz oft so, dass Softwareanbieter und so eigentlich immer so dieses...
Spezifisch auf eine Branche.
Ja. Genau, und wir haben das von vornherein immer komplett abgelehnt. Wir haben gesagt, bei uns gibt es keine spezifischen Features für eine Branche, weil das Informationsproblem haben alle.
Ist es auch dann das, was du sagen würdest, was der größte Nutzen oder das größte Markenzeichen von MemoMeister ist? Oder was ist das?
Alleinstellungsmerkmal?
Ja, könnte man es auch nennen. Aber was ist so das? Warum MemoMeister? Also warum gerade das?
Die Antwort, die ich da am liebsten drauf gebe, es gibt verschiedene Antworten, die sind alle aber gültig, ja. Aber die Antwort, die ich am liebsten drauf gebe, ist, dass wir im Team keinen Handwerker haben.
Findest du das echt eure Stärke?
Ja, weil wir glauben grundsätzlich nicht einem, was er sagt. Wenn der im Team nämlich einen Handwerker hast, dann sagt er, das ist aber so. Und dann machst du das so. Dann denkst du immer, du hast diesen, der den heiligen Gral hat. Ja. Und die meiste Software, die da draußen im Handwerk existiert, ist, weil einer eurer Kollegen gedacht hat, oh, das ist aber spannend, das mache ich jetzt. Und dann hast du dieses eine Tool, das verkauft er dann 20, 30, 40 Mal in seiner Peer Group, in seiner, da wo die Leute kennen. Und dann denkt er, jetzt das Problem, das haben bestimmt auch die Schreiner. Oder das Problem haben bestimmt auch die... Und dann ist es aber schon so spezifisch gebaut für sein Problem.
Und jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Okay.
Und das haben wir nicht. Und wenn bei uns einer anruft und sagt, ich bin Fliesenleger und ich brauche das, dann sagen wir, ja gut, schön, notieren wir. Ich sage immer, wir machen nicht das, was der Kunde will, wir machen das, was der Kunde braucht. Das ist ein totaler Unterschied.
Und jetzt sagst du, ihr habt keinen Handwerker im Team. Nochmal um die Frage, auf die Frage
zu kommen. Hanna, du kannst dich also nicht bewerben.
Richtig. Nochmal auf die Schale. Die haben noch ganz im Büro, das ist ziemlich cool.
Ich könnte meine Paintball-Gun mitbringen, wenn ich richtig kriege.
Da brauchen wir auch noch einen Reinigungsdienst.
Genau. Vorher-Nachher-Dokumentation, wissen wir ja wohin. Ja,
gibt es genau. Da irgendwo dann manchmal so eine Kommunikationsprobleme zwischen euch und Handwerkern draußen? Also, wer einfach merkt, so irgendwie denkt der anders als wir oder irgendwie checke ich gerade nicht, was der eigentlich will oder ist. Also, man sagt uns ja manchmal doch nach, dass mir irgendwie. Also, man sagt jeder Branche nach, dass sie eigentlich ist. Also, jede Branche hat da so ihre Spezifikationen irgendwie. Was ist denn das, wo du sagst, das ist bei den Handwerkern, das trifft aber durch die Bandbreite drauf zu?
Das gibt's nicht. Also, es ist tatsächlich so, dass ich das, wie ich es vorher gesagt habe, es gibt einfach richtig coole Unternehmer, richtig gute Betriebe da draußen. Und den kannst du quasi, die machen das perfekt.
Und die haben auch nicht so, wo du manchmal so einen Klick hast, wo du sagst, das ist aber, war klar.
Was sie nicht haben, ist eine Konzernstruktur, aber das ist nicht schlimm.
Das ist das Einzige.
Also die haben keine großen Abstimmungsprobleme. Das ist total cool, ja. Das gefällt mir. Ja. Also du bist bei demjenigen, der entscheidet, und wenn der entscheidet und es gut findet, dann macht der auch. Und wenn du beim Konzern bist oder bei einem größeren Unternehmen bist, dann, ja, können wir schon mal. Aber da muss ich jetzt erstmal nur mit unserem Administrator, IT irgendwas.
Und dann hast du so. Und Zustimmung und Datenrecht und Einkauf und alle möglichen müssen irgendwie noch mit ranwurschteln. Und Konkurrenzprodukt und Alternative und dies und das.
Ja. Das macht ja dann auch wieder die Dynamik im Handwerk, sage ich jetzt mal.
Ja, aber das macht Spaß auf der einen Seite, auf der anderen Seite aus, ist es halt unternehmerisch, muss man halt jedes Mal in jedem Betrieb wieder neu akquirieren und dann hast du so, sagen wir mal, begrenztes Anzahl an Nutzung.
Ja.
Und wenn du jetzt einen großen Konzern halt hast, wo du eine Abteilung hast und die findet das gut, dann. Und du bist gelistet, ihr kennt es vielleicht, das hat vielleicht auch irgendwo bei einem größeren...
Zum Glück nicht.
Ja. Es gibt ja auch Handwerker, die große Industriekunden bearbeiten. Und wenn die ihre Nummer haben, ihre Zulieferernummer haben, dann sind die gelistet. Und wenn es so ein Maintenance-Thema gibt, dann wird der Werkselektriker bei Daimler gerufen und der darf dann halt.
Ja, das ist bei uns jetzt ein bisschen hauptsächlich privaten. Aber ja, gibt es natürlich, klar, kennt man auch.
Genau,
man,
ne? Und die wissen, die das machen, die wissen von uns.
Ja. Du hast eingemacht.
Nee, ich wusste nicht, dass du was sagen willst.
Also was auf jeden Fall bei allen Handwerkern, sagen wir mal, optimierungsbedürftig ist die Kommunikationskanäle zu ihnen. Also Telefon.
Funktioniert doch.
Ja, man kann anrufen.
Hat man ja gerade gemerkt. Kannst du anrufen.
Ja, man kann anrufen, aber das Sache ist, wenn ich anrufen will, also ich als Privatkunde anrufen will und mein Ansprechpartner möchte, dann ist es ganz oft so, dass es extrem schwer ist, den zu erreichen, den ich erreichen möchte, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn erreichen möchte. Und da kann ich mir vorstellen, das ist, also wir wissen es halt, wenn wir mit vielen telefonieren.
Ja.
Und wenn wir so oft da hängen und sagen, jetzt hat es 8-mal geklingelt und die nächste Ansage, die kommt, ist, alle Leitungen sind besetzt.
Bei Handwerksbetrieben?
Ja.
Ja gut, aber du musst
Telefonansage, das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, da ist halt keiner da. Aber du sagst ja nicht, hey, wir haben Büro ist zu, sondern du sagst, alle Leitungen sind besetzt. Du weißt genau, hey.
Also, ich kriege das ja selber mit, das ist natürlich auch ein Leidensthema bei uns in der Firma, einfach weil halt die Leute, die halt die Kundenkommunikation machen, natürlich auch viel draußen unterwegs sind. Das ist natürlich schon das große Thema, wir versuchen dann das meiste natürlich mobil abzudecken. Aber es ist schon das krasseste Thema, es ist auch das, was ich halt einfach feststelle, wenn, also ich weiß nicht, was der Schnitt ist. Aber wenn ich jetzt den Tag heute auswerten würde, sind heute wahrscheinlich 250 Anrufe eingegangen. Und das kannst du nicht abdecken. Und das Thema ist halt immer noch das. Unser Thema ist nicht, wir sind kein Telefonservice.
Ja, das ist genau der Punkt. Die Sache ist...
Das ist aber auch branchenspezifisch.
Ja. Aber das ist genau der Punkt. Das weißt du, weil du derjenige bist, der die Anrufe
bekommt.
Das ist aber der, der das Problem gerade hat und den Anrufe gebraucht. Der weiß es nicht. Und ich sage ja nicht, dass ich möchte, dass ihr eine bessere telefonische Erreichbarkeit bekommt. Ich sage, was man tendenziell lösen muss, ist ein Kommunikationsweg mit einem Rückrufvereinbar oder einem Calendly oder einem Prozess, wo man sagt, lieber Kunde, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest oder wenn du, dann geht das so und so.
Aber hast du da das Gefühl, dass das jetzt daran liegt, weil die Handwerker das nicht umsetzen möchten oder weil sie gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit in dem Zusammenhang gibt. Also das hat ja auch was mit ein Stück weit Digitalisierung zu tun, hat ja auch was damit zu tun, seine Telefonanlage so zu schalten, dass dann eine automatisierte Ansage kommt, dass automatisch vielleicht im Hintergrund dann eine E-Mail-Benachrichtigung bei mir auf dem PC anlandet, dass gegebenenfalls der Kunde die Möglichkeit hat, über verschiedene Kanäle seine Kontaktdaten zu hinterlassen oder. Hast du das Gefühl, dass der Handwerker sich nicht damit auseinandersetzt oder dass er das gar nicht weiß oder dass er es nicht will oder was ist dein Gefühl?
Ich bin da tatsächlich ein Stück weit überfragt. Ich glaube, das ist es, was du gerade gesagt hast, dass es einfach zu viel gibt und du zu viel machen musst und die Probleme oft einfach individuell jemand brauchen, der gerade vom Gedanken her bei dem Kunden auch ist und sagt, ja, Moment, ich weiß, wie es bei dir war. Und genau da schlägt sich auch wieder die Brücke zurück zu dem, was ich sage mit Memo-Meister. Mhm. Diese Information, du kannst eigentlich nicht jetzt auskunftsfähig sein zu einem Projekt von 3 Wochen.
Ja, oder wenn es der Kollege bewahrt.
Und wie geht da jetzt Memo-Meister? Du sagst ja, das ist ja quasi so das Thema. Und habt ihr da dann auch eine Lösung?
Ja, also es gibt einen Prozessvorschlag, dass du sagst...
Prozessvorschlag heißt?
Telefonanruf kommt an im Betrieb und du musst es annehmen. Du musst dafür sorgen, dass der andere mit jemand spricht. Und dass der andere sagt, okay, ich kümmere mich um dein Problem. Der muss nicht derjenige sein, der jetzt die Auskunft gibt, aber der muss derjenige sein, der sich um dieses Problem oder die Anfrage
oder so weiter delegiert.
Und es ist nichts Schlimmeres, wie vom Kunde, wenn er dreimal versucht anzurufen und es bimmelt und dann kommt, ich rufe sie zurück und er ruft der eine Stunde, 2 Stunden später zurück und bin ich aber gerade mein Kind abholen und du triffst dich nicht. Das Telefon ist ja das Problem, dass es immer eine Synchronität braucht, der Kommunikation. Wenn du keinen Chat und so weiter geht, für viele Leute halt nicht. Also du brauchst jemanden, der dein Telefon auf jeden Fall annimmt. Immer.
Ja, das ist klar.
Und jederzeit einfach dem Kunden die Information gibt, du kriegst.
Und dann, sag ich, eine Telefonnotiz aufnimmt und das kann man im Memo-Meister machen, kannst du auch irgendwie anders machen, das ist im Prinzip egal, aber du nimmst den Kunden auf, wer hat wann angerufen, wer ist die Rückrufnummer, zu welchem Projekt gehört er, was für ein Problem hat er und da brauchst du jetzt nicht den Meister und ein Projekt, also das kann tatsächlich jeder. Das kann jeder machen.
Ja, jeder, der auch ein Stück weit, ganz kurz, ich habe jetzt gerade eben gedacht, wir haben jetzt ganz viel drum herum geredet, aber ich glaube, du hast Memo-Meister jetzt nicht irgendwie in einem Satz mal kurz zusammengefasst, was ihr macht. Also ich meine, vielleicht auch dem geschuldet, dass wir alle drei wissen, um was es geht. Aber ich glaube, dass bei unseren Zuhörern vielleicht der ein oder andere jetzt dabei ist, der jetzt schon öfters versucht hat, herauszuhören, was ist Memo Meister denn genau? Hast du da
gut, dass wir das chronologisch am Ende machen.
Ja, aber dann so die Spannungskurve.
Ja, genau. Richtig, wir haben einen Horror-Thriller aufgebaut, wir reden drumherum und jetzt packt er aus.
Jetzt mal gucken, wer da draußen dran sitzt und sagt, ja, das haben wir schon fast gedacht.
Die Leute, die nach 40 Minuten noch dabei sind.
Echt, hätte ich nie gedacht. Nee, jetzt mal im Ernst, hast du da, sag das kurz und knackig, das mit jeder da draußen, was ist Memo Meister?
Eine digitale Bauakte, bei der alle projektbezogene Informationen in Form von Memos zentral gespeichert werden, sodass jeder am Projekt Beteiligte darauf jederzeit Zugriff hat.
Projektbeteiligt ist?
Wer am Projekt beteiligt ist.
Alle ja, aber kann Mitarbeiter oder kann ich da auch dem Kunden Zugriff geben? Oder?
Wer ist bei dir am Projekt beteiligt?
Im Normalfall Kunde, Bauherr, Architekt, Planer, Stadtwerke,
Partner. Alles mögliche.
Okay.
Ja.
Also das heißt, den kannst du dann quasi für projektbezogene Gastzugänge zum Beispiel machen?
Exakt. Freigaben anlegen und sagen.
Du darfst das sehen, du das.
Genau. Und das Schöne ist, das musst du nicht jedes Mal für jedes Projekt neu konfigurieren. Du machst es einmal, machst eine Vorlage und sagst, neue Photovoltaikanlage, da, Mappe da, mit Förderanträge an der richtigen Stelle, Freigaben für den richtigen Partner, alles schon mit einem Klick eingerichtet. Und dann haben alle sofort am Handy und am Tablet die Formulare drin, die PDFs ausfüllbar drin und alles sofort. Und auch eine Vorlage für Telefonnotizen.
Echt?
Ja.
Habt ihr auch eine TAPI-Schnittstelle?
Wir haben eine Schnittstelle, den Standard ist eine REST-API. Mhm. Und wer möchte, kann unsere Schnittstelle implementieren. Wir machen klassischerweise keine Implementierung.
Also wir reden gerade darüber, dass wenn das Telefon klingelt, dass sich die Mappe öffnet. Und das war so die, also das nur für die, die nicht verstanden haben, was REST-API oder TAPI heißt. Darum ging es gerade, dass wenn...
der Telefonnummer wieder kann, welches...
Genau, die Telefonanlage meldet quasi dann Memo-Meister und sagt, das ist der Kunde.
Genau, was wir nicht haben, ist Stammdatenpflege. Also alles, was personenbezogene Daten, Stammdaten, Materialdaten sind und so weiter, wird bei uns nicht zentral verwaltet. Da hat jeder Handwerker, der einigermaßen organisiert ist, eine Branchensoftware. Was wir aber haben, ist die Möglichkeit, eben volltextindiziert PDFs reinzuladen, und wenn du dann die Telefonnummer eingibst in die Suche, dann kommt halt automatisch
das PDF,
das Projekt oder. Mhm. Aber wir wollen keine redundante Datenhaltung. Wir wollen nicht, dass du ein CRM hast da und dann nochmal hier und dann da, sondern wir arbeiten immer mit der Projektnummer oder Auftragsnummer, und das ist im Prinzip die eine zentrale Nummer. Mhm. Und prinzipiell, ja, offene Schnittstelle sind die Daten unserer Kunden, die dürfen mit denen machen technisch, was sie wollen, und wir stellen also das Interface bereit. Wir glauben, die Zeit ist um, dass ein Branchensoftwareanbieter sagt, ich habe die Branchensoftware, also mache ich so ein Fort Knox und du hast so zu tun, wie ich will.
Ja.
Das glauben wir, das ist die Vergangenheit, die Zukunft ist, ich will jetzt Flottenmanagement anbinden mit automatischem Berichtswesen, dann muss das möglich sein. Und mit uns ist sowas möglich.
Cool.
Spannendes Thema auf jeden Fall.
Schwerpunkt Handwerk.
Wo siehst du das größte Defizit der Handwerker, außer in der Struktur und im Telefon, im Thema Digitalisierung? Was meinst du, verschlafen die Handwerker am meisten? Sind es die, sag ich jetzt mal, mobilen Lösungen, oder ist es ganz basic der schnelle Internetanschluss? Also ich kenne...
Oder ist es die Technik, technische Ausstattung?
Was meinst du, ist das größte Defizit, das du so von Handwerkern kennst? Also das technische Digitalisierungsdefizit.
Okay, technische Digitalisierungsdefizit. Pass auf, das ist vielleicht, jetzt kommt jetzt vielleicht etwas komisch, weil es so von hinten durch die Brust ins Auge kommt, aber ich glaube, das größte Defizit ist, denen geht es zu gut, dass die Aufträge von alleine reinkommen und sie sich zu wenig Gedanken machen, wie muss ich eigentlich meinen Marktzugang für die Zukunft aufbereiten. Ja. Wo entstehen Bedürfnisse, an denen ich dran bin, sobald sie entstehen? Und die Industrie macht das weiß jeder von uns. Das heißt, alles, was die Industrie will, ist zu wissen, wann wird ein neues Loch irgendwo gebuddelt, damit ich weiß, da kommt irgendwann jemand, der eine Fliese bestellt, oder kommt irgendwann jemand, der eine Wärmepumpe will. Und deswegen sagen die, Lochbuddeln ist ja nicht der erste Schritt, das passiert ja was früher. Das heißt, und das verschlafen Handwerker halt voll, weil sie halt zu sind. Ja? Du musst heute eigentlich kaum Gedanken machen, sobald du ein kleines bisschen eine Marke hast und ein Kundensegment hast,
kommen
die Kunden von alleine. Und da gehen viele dann lehnen sich zurück. Was aber nicht heißt, dass in 5 Jahren
das Kunden immer noch so anrufen. Und der Hochmut vor dem Fall kommt. Ja.
Genau, da glaube ich eben, dass Kooperationen richtig vernünftig sind, zu gucken, jetzt zum Beispiel, ja, wo ist ein Dach leer, wo kann die Photovoltaikanlage drauf? Und das ist, der Bedarf entsteht viel früher. Wann entsteht der? Wenn jemand vielleicht in den Laden geht und sich ein E-Auto anguckt, ja, weil er dann sagt, ja, irgendwann will er da die Steckdose. Und irgendwann kommt er auf die Idee, dass der Strom der Steckdose vielleicht vom Dach kommt. Mhm. Also wenn du quasi jetzt als Photovoltaikanbieter mit dem lokalen Autohaus koppelst und sagst, du, wenn bei dir einer reinläuft zum Thema Elektroauto.
Ja, das machen wir zum Beispiel.
Gut, das sind so Gedanken, und da glaube ich, dass voll viele halt überhaupt nicht dran denken.
Ja, ja, das ist schon, das ist wohl wahr, ja. Also ich kenne da auch einige Beispiele. Also bei uns ist zum Beispiel so, wenn du, also bei uns in Autohäusern liegen halt zum Beispiel Beratungsgutscheine, die kriegen die Verkäufer dann. Und wenn dann quasi man ein Elektroauto kauft, dann kriegt er einen Beratungsgutschein, weil das hat einen Wert von 150 Euro. Mhm. Also wenn eine normale Beratung für Stromtankstellen so macht, kostet die einfach 150 Euro. Und mit diesem Gutschein ist es halt for free. Und,
aber in dem Zusammenhang kommt dann direkt der nächste Gedanke, der ist die Vereinfachung für den Kunden und Geschäftsmodellveränderung. Also was ich meine ist, du kannst natürlich dem die Photovoltaikanlage und Elektrotankstelle hinstellen, du kannst ihm aber auch sagen, pass mal auf, ich mache das alles für dich und wir machen gemeinsam das Betreibermodell. Das heißt, ja, bei meiner Photovoltaikanlage, dann ist meine Frau und ich der Betreiber der Photovoltaikanlage. Mit dem ganzen Kladderadatsch, der dazukommt. Steuer, du weißt, was ich meine. Ja? Das ist ja überhaupt nicht einfach, diese Photovoltaikanlage in Deutschland zu betreiben. Also
da ist es, wenn du halt anfängst, Sachen, den Strom zu verkaufen, wird es halt kompliziert. Also richtig. Wenn du ihn selber verbrauchst, ist es easy. Wenn du ihn weiterverkaufen willst, dann wird es...
Genau, und die meisten wollen es ja. Und dann hast es, also du hast viele Themen und da, glaube ich, ist eine drastische Vereinfachung extrem.
Ja, ja.
Und wenn
ja,
du sagst, wenn du ein Modell findest als Elektriker mit Photovoltaikanlagen, den Leuten zu sagen, pass mal auf, ich betreibe es, du bist bei mir fast Aktionär oder so. Oder Genossenschaftsmitglied oder was auch immer. Ich kümmere mich um alles und du kriegst deine Abrechnung. Ja, ich mache Vollmachtsverfahren, alles und das ist aber trotzdem, du hast jederzeit die Möglichkeit, hier vertraglich zugesichert ein Opt-out zu machen und sagen, hier, jetzt verkaufe ich dir deine Anlage.
Merken wir schon, der Achim sprudelt. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir diesen Podcast beenden und uns runter in die Werkstatt setzen und noch ein Bier trinken zusammen. Weil das einfach jedes Mal eine Inspiration ist, mit Achim zusammen zu sitzen. Da kommen immer so ein paar coole Sachen drauf. Ich glaube auch, dass du nicht das letzte Mal bei uns Gast warst. Mal schauen, wann du das nächste Mal wieder hier auftauchst. Ich fand es eine spannende Folge.
Ja, wir lassen die Callback-Frage lassen wir weg, weil sie einfach nicht mehr ins Konzept passt.
Was ist die Callback-Frage?
Die Callback-Frage, weil du vorhin gesagt hast, mit Virtual Reality war die Callback-Frage, was ist deine Meinung zum Thema Virtual Reality auf der Baustelle?
Okay, das...
Aber das lassen wir jetzt weg, weil ansonsten gibt es kein Bier mehr heute.
Warmes Bier.
Sonst ist das Bier nachher warm. Deshalb, wir brauchen ja noch was fürs nächste Mal, nachdem wir jetzt alle wissen, was Memo-Meister ist.
Genau, ihr habt die Aufgabe, euch damit nochmal auseinanderzusetzen. Wenn ihr Memo-Meister noch nicht kennt,
schaut es euch an. Ja. Haut den Achim Meisenbacher an. Haut uns an. Ja, vielen lieben Dank fürs Dasein, für den inspirierenden Abend.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das letzte Wort hat Achim heute.
Genau, heute hat es Achim.
super hier, obwohl es richtig heiß ist, muss ich sagen, bei dir hier.
Keine Klimaanlage,
irgendwo. Aber ansonsten total top, hat Spaß gemacht. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir die Themen hier...
nicht ausgehen.
Dass die Themen nicht ausgehen und B, es genug Leute gibt, die sowas spannend finden und tatsächlich auch drüber nachdenken, wie kann ich sowas umsetzen und immer ein Portfolio denken. Also 10 Ideen, die wir hier so diskutieren, wenn man es schafft, irgendwie 2 davon für sich im Betrieb
zu platzieren
und zu Ende zu machen, das Brett durchbohren, dann kommt man wahrscheinlich schon einen entscheidenden Schritt weiter. Das kann, aber muss nicht Memo-Meister sein.